Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlagevermittlung, Anlageberatung oder ähnliches. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Beckers Bets, der Investment-Podcast mit Jan Beckers.
Hallo Jan.
Hallo Christoph.
Ja, jetzt ist es ziemlich genau ein halbes Jahr her, dass wir über den Kryptomarkt gesprochen haben. Deswegen ist immer wieder Zeit und wegen der dynamischen Entwicklung ist es ja schon fast ein sehr großer Abstand. Deswegen wollen wir etwas genauer Bitcoin und Co. unter die Lupe nehmen. Wie gewohnt machen wir das auch nicht alleine, sondern auch heute wieder mit Ha Duong. Also auch hallo an dich, Ha.
Hallo Christoph.
So, ich habe zum Start mal zurückgeblickt auf die letzte Ausgabe zum Kryptomarkt und habe mal ein paar Aussagen von euch rausgesucht, die ihr damals getätigt habt. Damals war ein großes Thema die Zulassung des ersten Bitcoin-ETFs. Das wirkt schon wieder so lange her, war aber von einem halben Jahr. Wir haben über die positiven Folgen gesprochen für den gesamten Kryptomarkt, welche da sein könnten. Ihr habt gesagt, mittelfristig könnte ein ziemlich großer Impact herrschen, aber kurz danach gab es schon ein neues Hoch beim Bitcoin. Jan, wie bewertest du jetzt im Nachhinein den Impact der Zulassung?
Ja, als sehr positiv eigentlich, wie wir es damals auch vorhergesehen hatten. Am Ende muss man einfach sagen, einerseits ist die Regalfläche, um Bitcoin zu kaufen, stark gewachsen. Also es können einfach viel mehr Marktteilnehmer jetzt viel leichter ihre Exposure dort aufbauen. Das ist natürlich sehr, sehr positiv zu werten. Und das andere ist natürlich so ein bisschen die Legitimierung der Assetklasse. Dadurch, dass jetzt eben in den USA es einen Bitcoin-ETF gibt, der auch durchaus viele Zuflüsse bekommen hat. Diese Legitimierung ist natürlich auch sehr hilfreich, einfach für künftige regulatorische Entwicklung. Und man muss ja einfach sagen, an der regulatorischen oder politischen Front hat sich in den letzten Monaten ja auch so einiges stark verbessert. Und das finden wir ist eine sehr, sehr wichtige Entwicklung, weil wir ja immer gesagt hatten, das größte Risiko für Bitcoin und Krypto sehen wir in den nächsten Jahren an der regulatorischen Front. Und das hat sich jetzt eigentlich sehr, sehr verbessert in den letzten Monaten.
Ha, was hat sich denn da genau verbessert in dem Bereich? Und bedeutet das mittelfristig also noch weiteres Potenzial?
Also das weitere Potenzial sehen wir auf jeden Fall. Wir hatten über die Bitcoin-ETFs vor einem halben Jahr gesprochen. Inzwischen haben wir ja auch Ethereum-ETFs. Und wenn man sich dort genauer anschaut, was ist hinter den Kulissen geschehen, bis zur Zulassung hin, so gab es wirklich halt sehr, sehr viele positive Überraschungen auch tatsächlich für den Markt. Also es war für uns jetzt rückblickend auf die letzten 6 Monate nicht nur überraschend, dass die Bitcoin-ETFs über 15 Milliarden Zuflüsse bekommen hatten, sondern auch, dass es so schnell ein politisches und regulatorischen Wendepunkt, positiven Wendepunkt zu sehen gab. Es gab in den USA ja bisher gesehen immer wirklich sehr, sehr viel Gegenwind von der SEC gegen Ethereum, gegen Kryptoassets und auch gegen ETFs für solche Kryptoassets. Und ich glaube, spätestens seitdem Trump sich im Mai positiv zu Krypto geäußert hatte, wurde es auch allen anderen republikanischen Politikern und auch auf der demokratischen Seite klar, dass man nicht die 50 Millionen Kryptobesitzer in den USA gegen sich haben möchte, sondern eher als Wähler für seine Seite. Und dementsprechend gab es dann letztendlich parteiübergreifend wirklich Besserungen. Es gab 2 sehr, sehr wichtige Abstimmungen, auf welche ich hier nicht im Detail eingehen möchte, aber diese hatten wirklich einen parteiübergreifenden Support gesehen gehabt und auch wirklich dort herum, um den Juni herum, kam dann letztendlich die überraschende Zulassung dieser 19b4 Anträge, welche es den Handelsplätzen erlaubt hatten, Ethereum-ETFs zuzulassen. Die tatsächliche Handelszugabe kam dann jetzt erst später vor kurzem, aber das hat letztendlich die ersten Schritte geebnet und wir erwarten jetzt auch mit dem Blick nach vorne, dass eher das regulatorische und auch rechtliche Risiko für Kryptoassets insgesamt sich verringert, dass eben andere Proof-of-Stake-Assets wie Solana oder auch DeFi-Assets wie Uniswap nicht mehr unbedingt so kritisch angesehen werden. Heute Morgen zum Beispiel hatte erst Binance verkündet, dass das Wording oder der Wortlaut in der Klage gegen Binance abgeändert wird, dass die Verurteilung nicht davon abhängig ist, ob Solana nun ein Wertpapier ist oder nicht. Also wirklich eine positive Neugestaltung. auch das rechtliche Risiko von verschiedensten Kryptodienstleistern, wie auch ein Coinbase oder Robinhood, ist jetzt als geringer anzusehen, wenn diese halt nicht mehr als Wertpapierhändler angesehen werden.
Wenn H sagt heute, dann reden wir hier von Dienstag, denn wir sprechen hier am Dienstag zusammen. Jan, wenn jetzt H gerade schon Donald Trump angesprochen hat, wir haben ja schon über die Makroauswirkungen gesprochen von der US-Präsidentschaftswahl zuletzt. Jetzt hat Donald Trump kürzlich nochmal gesagt, verkauft bloß keine Bitcoin, auch wir werden keine Bitcoins verkaufen, wenn wir hier die Macht übernehmen im November. Wird die US-Wahl also auch den Bitcoin-Preis und den ganzen Kryptomarkt nochmal aufmischen im November?
Also auf jeden Fall werden die US-Wahlen vielfältigste Einflüsse haben, sowohl auf Kryptomarktentwicklung als auch auf Aktienmarktentwicklung und sind daher natürlich eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Ereignis eigentlich dieses Jahr. Vielleicht zusammen natürlich noch mit der Frage, ob und wann in den USA die erste Zinssenkung erfolgt. Und da kann man ja eigentlich sagen, in der Makrofront sieht es eigentlich auch ziemlich positiv aus, wenn man da auf die letzten Daten guckt. Und insofern ist es eigentlich ein ganz, ganz, ganz schönes Setup, was sich dort gerade so zusammenentwickelt. In den letzten Jahren war es ja eigentlich auch immer so, dass der Sommer eher nochmal eine leichte Schwächephase für Krypto bedeutet hat und dass es danach dann eigentlich einen, ja, ich sag mal, einen schönen Uptrend gab, wenn man sich so den typischen Verlauf eines Bullenmarktes angeguckt hat.
Du hast gerade eben das Thema Trump angesprochen. Er hat ja jetzt am Samstag in Nashville zur jährlichen Bitcoin-Konferenz seine verschiedensten Wahlversprechen in diesem Bereich geäußert. Ich würde jetzt nicht unbedingt ausgehen, dass Politiker ihre Wahlversprechen zu 100% immer wirklich realisieren, aber ich glaube dennoch, dass überhaupt das Thema Bitcoin als potenzielle strategische Reserve in Frage kommt für die USA, ist gewaltig. Und das wird nicht nur in den USA eine Rolle spielen, sondern auch andere Regierungen weltweit werden sich inzwischen mit der Frage auseinandersetzen, was bedeutet das denn überhaupt? Ist es denn potenziell für ein Land, was nicht die globale Reserve Currency issued, nicht vielleicht sogar wichtiger? Und wir haben jetzt aus Hongkong und auch aus anderen Bereichen bereits die ersten Schritte in die Richtung wahrnehmen können.
Ich glaube auch, dass das können in den nächsten Jahren können das Momente sein, wenn es sehr große positive Überraschungen gibt, wenn bekannt wird, dass die ersten relevant großen Staaten angefangen haben, Bitcoin zu horten und vielleicht auch es zu kaufen. Das wird dem Markt nochmal eine ganz andere Dynamik geben, weil A, sind sie natürlich wirklich potenziell Käufer mit sehr, sehr tiefen Taschen, wenn man an die Zentralbanken denkt. Und B, ist es natürlich auch nochmal eine weitere Legitimierung und Verbreitung des Assets an der Stelle. Und das jetzt, ich sag mal, sogar in den USA als natürlich dem wichtigsten Land, es in den Raum gestellt wurde, diese strategische Reserve zu bilden. Das ist schon etwas, da hätte man jetzt vor einigen Monaten auch noch nicht mit gerechnet. Und dafür finde ich, muss ich sagen, die Marktreaktion darauf noch relativ verhalten. Jetzt war es ja auch so, dass Trump nicht gesagt hat, sie werden jetzt sofort Bitcoin kaufen, sondern sie werden eher keines verkaufen. Also es werden ja immer wieder von Regierungen Bitcoins gesized von irgendwelchen kriminellen Organisationen. Man muss aber auch dazu sagen, Trump ist ja durchaus, ich sag mal, ein strategisch denkender Verhandler oder Marktteilnehmer. Und selbst wenn er in großem Stile Bitcoin kaufen wollen würde, dann wäre es ziemlich bescheuert von ihm, das vorher anzukündigen und dann auf viel höheren Preisen zu kaufen. Und insofern, ja, kann man sagen, insgesamt eine ziemlich positive politische Entwicklung. Vor allen Dingen natürlich auch dadurch, weil es jetzt nicht nur eben bei den Republikanern ein Thema ist, sondern weil die Demokraten, die etwas skeptischer vorher auch waren, ja auch scharfe Krypto-Kritiker in den eigenen Reihen haben, natürlich insbesondere auf der ganz linken Seite der Partei, sind jetzt eigentlich auch in Zugzwang geraten. Und genau das war wahrscheinlich auch das, was am Ende dazu geführt hat, dass die SEC jetzt doch Ethereum zugelassen hat, weil sie gemerkt haben, da ist man auf einem ziemlich verlorenen Posten, weil es gibt fast keine Wähler, die jetzt irgendwie besonders leidenschaftlich dafür sind, dass man sie nicht zulässt. Es gibt aber sehr viele leidenschaftliche Kryptoanhänger, die es sehr begrüßen, wenn man es zulässt. Und insofern, ja, so funktioniert halt dann dort die Politik. Und das hat dem natürlich einen ganz guten Rückenwind jetzt gegeben.
Ja, die Legitimierung, die steigt also weiterhin durch alle Bereiche, politische Bereiche auch. Jetzt hast du gerade, Jan, aber auch schon die Geldpolitik angesprochen. Die ist ja nicht nur für die Aktienmärkte von großer Bedeutung, sondern natürlich auch für den Kryptobereich. Denn wenn hier die Zinsen sinken, dann steigt ja die Risikoneigung, um auch wieder mehr Rendite zu erzielen. Man hat jetzt aber so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass die Zinswende in den USA in Stocken geraten ist. Jetzt hast du gerade gesagt, da ist so die eine oder andere Hürde aber schon gefallen. Nimmt die jetzt wieder Fahrt auf, die Zinswende?
Also wann genau sie jetzt kommt, ob das jetzt im September ist, ob es im November ist oder doch noch später, ist jetzt kein Thema, wo ich glaube, da sollte ich jetzt zu heftig drauf spekulieren. Was aber klar ist, dass die Makrodaten sich eigentlich zuletzt deutlich positiv entwickelt haben dafür. Wir sehen, die Inflation kommt runter an der Stelle. Wir sehen auch, der Arbeitsmarkt schwächt sich deutlich ab, eben in den USA, aber auch weltweit. Da gibt es einfach weniger offene Stellen. Und insofern, ich sag mal, die Voraussetzungen verbessern sich. Genau, wann es genau kommt, wir wissen es nicht. Klar ist aber auch, wenn sie dann da ist, dann wird es natürlich einen sehr positiven Einfluss sowohl auf Kryptomärkte als auch potenziell auf die meisten Aktienmärkte haben.
Ich würde dazu vielleicht auch schauen, also auf der politischen Seite ab November, falls Trump an die Macht kommt, und momentan lauten die oder sind die Chancen laut Prediction Markets bei 55-60% dafür, so wird er wahrscheinlich eine protektionistische Industrial Policy durchführen, die typischerweise inflationär wäre. Das heißt, das wäre möglicherweise auf nächstes Jahr dann ein Risiko, was die Märkte einpreisen müssten. Das Interessante dabei ist aber, dass man unter Trump nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass die Zentralbank weiter eine restriktive Geldpolitik durchführen kann. Das heißt, eine Zentralbankunabhängigkeit wird da in den Raum geworfen, und möglicherweise führen all diese Themen dazu, dass halt auch weltweit Investoren vielleicht etwas besorgter sind, ob die Zentralbanken das richtige Toolset haben. Und in solchen Marktumgebungen können halt Assets wie zum Beispiel Gold oder Bitcoin auch gut performen.
Was noch interessant ist, wo du gerade Prediction Markets gesagt hast, das ist ja auch, ich sag mal, seit langer Zeit eigentlich so einer der Use Cases, wo man sagt, da könnte Krypto eine entscheidende Rolle bei spielen, und am Ende gibt es sie schon seit längerem, aber so richtig Traction aufgenommen haben sie noch nicht. Und das war jetzt eigentlich so ein bisschen gerade mit den politischen Predictions, ob jetzt Trump oder Biden dann oder jetzt Harris Präsident werden wird, ist ja so ein bisschen das eine Thema, was gerade jetzt wirklich Fahrt aufbringt in diese Prediction Markets.
Genau. Dann bringen wir jetzt mal etwas True Crime noch in den Podcast. Das funktioniert ja auch immer ganz gut im Podcast. Denn 2013, da gab es die illegale Kinofilm-Download-Plattform Movie2K. Die wurde geschlossen in dem Jahr. Die Betreiber sind danach untergetaucht, haben jetzt erst im letzten Jahr, hat es die jetzt BKA geschafft, einen zu schnappen. Die Behörden wurden dann 50.000 Bitcoins überreicht. Das Ziel war hier, eine Strafminderung zu erhalten. Jetzt ist ja Asset Management nicht die Hauptfähigkeit von BKA vermutlich. Deswegen haben die Beamten auch gesagt, sie schmeißen die Bitcoins auf den Markt. Dazu gab es dann noch eine Rückzahlung von der geschlossenen Kryptobörse Mt. Gox. Ebenfalls hat es Sorgen bereitet. Waren das oder sind das Belastungsfaktoren für den Bitcoin, oder wird das überschätzt, was da alles auf den Markt geschmissen wird?
Also das waren kurzfristig hat es den Markt belastet. Das kann man sehr einfach in den Zahlen ablesen. Am Ende ging es ja so etwa 15% oder sowas, vielleicht sogar noch einen Tacken mehr runter infolge der ganzen Furcht, dass diese Bitcoins auf den Markt kommen. Dazu haben wir aber gesagt, das ist eigentlich ein total kleiner, temporärer Faktor an der Stelle, der nicht diesen Kursrückgang unbedingt auslösen sollte. Insofern war das aus unserer Sicht definitiv eher eine Kaufgelegenheit hier an der Stelle, weil nichts fundamental Langfristiges ist geschehen, und die Kryptomärkte waren liquide genug, diese zusätzlichen Assets an der Stelle aufzunehmen. Was man dazu sagen muss, genau, ich meine, immerhin hat das BKA diese Assets vor langer, langer Zeit beschlagnahmt. Schön, dass sie erst jetzt verkauft haben, was wahrscheinlich weniger der Weitsicht zu schulden ist, sondern eher der Langsamkeit bürokratischer Prozesse.
Mussten die Faxe erst verschickt werden?
Ja, schade ist natürlich dann, dass man das auf diese sichtbare Art und Weise getan hat, dass quasi dann genau jeder sehen konnte, oh, die Wallet von Deutschland überweist Krypto an die Börsen. Jeder kann mit diesem Verkauf rechnen. Der Kurs sinkt. Man verkauft also auf diesem niedrigeren Niveau. Man hätte es deutlich smarter machen können. Man hätte einfach Assets von jemand anders verkaufen können und ihm hinterher diese Kryptos dann zuschieben können, wenn man es schon gemacht hätte. Aber genau, da bedarf es wahrscheinlich noch ein bisschen Aufklärung einfach an der Stelle. Und ja, es wäre natürlich wirklich wünschenswert gewesen, wir hätten diese Assets einfach behalten und nie wieder verkauft. Das wäre sicherlich ein sehr, sehr guter Deal aus deutscher Sicht an der Stelle gewesen.
Jetzt klingt das ja alles schon wieder recht positiv bei euch. Ihr bleibt also überzeugt vom Potenzial bei Bitcoin und Co. Jetzt habe ich bei der Vorbereitung mal so ein bisschen geguckt, was sagen eigentlich andere Analysten? Und da gibt es ja durchaus immer wieder so spannende Analysen. Zum Beispiel die Vermögensverwaltung Van Eck hat sich jetzt geäußert, 2050 wird ein Bitcoin 2,9 Millionen Dollar wert sein. Das habe ich jetzt mal exemplarisch rausgegriffen. Wie lest ihr solche Analysen und was sollten eigentlich die Zuhörer mit sowas anfangen? Ist das eine realistische Preis-Prediction oder ist das einfach aus der Luft gegriffen, irgendwas Spektakuläres zu nennen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen?
Also ich würde mal sagen, 2050 ist ein unfassbar langer Zeitraum. Bis dahin kann sehr, sehr viel passieren. Und wenn man so ein bisschen versucht, diese Price-Predictions, ich sag mal, auf einer fundierten Basis zu machen, dann muss man sich natürlich überlegen, wozu wird Bitcoin genutzt werden dann? Und das eine wichtige Thema, wozu es ja bereits jetzt genutzt wird und was sich sicherlich noch deutlich ausbaut, ist natürlich als Wertspeicher. Wenn man dann einmal vergleicht, was ist so ein bisschen die Market Cap von Gold, also gerade in Bezug auf die Wertspeicherfunktion an der Stelle, ne, dann hätte man dort wahrscheinlich, wenn man das gleiche Level erreichen wollte, ungefähr ein 10x erstmal von hier noch auf den aktuellen Bitcoin-Wert. Also die Market Cap von Gold ist irgendwo etwa bei ungefähr und wahrscheinlich jetzt etwas noch gestiegen. Letztes Mal, als ich drauf guckte, waren es etwa 12 Trillionen an der Stelle. Dann muss man natürlich aber sagen, es wird auch sehr, sehr viel Geld weltweit als Wertspeicher natürlich benutzt und Geld, das potenziell eher eine deutlich höhere Inflation aufweisen sollte als Bitcoin. Insofern glaube ich, dass auch aus der Richtung sehr viel Überflüsse geben könnte. Und dann muss man sagen, dann kann davon ausgegangen werden, dass es auch als Zahlungsmittel in gewisser Form dann eine weitere Verbreitung bekommen wird. Insofern, es ist nicht total aus der Luft gegriffen, dass Bitcoin diesen Wert einmal erreichen könnte. Man muss ja auch sagen, es ist eine sehr, sehr langfristige Prediction an der Stelle. Da haben sich die Analysten dann natürlich auch den Gefallen getan, selbst wenn sie falsch liegen würden damit, sie können erstmal sehr, sehr lange bei ihrer Prognose bleiben. Insofern finde ich es eigentlich eher spannender zu überlegen, wo könnte es in den nächsten 3 bis 7 Jahren oder so hingehen. Das ist, glaube ich, für die meisten Anleger auch ein relevanterer Zeithorizont, um zu überlegen, was sie vielleicht jetzt an der Stelle machen.
Dann bleiben wir doch gleich dabei. Ha, ich weiß, ihr seid immer vorsichtig, was Kursziele angeht, aber wie ist denn eure Prognose?
Über die nächsten 3 bis 7 Jahre?
Zum Beispiel?
Wir haben da nicht gewisse Preistargets, würde ich sagen. Das ist natürlich auch ein schwankendes Ziel. Also ehrlicherweise hätte ich da Anfang dieses Jahres eine andere Prognose gegeben als jetzt. Es gab inzwischen wirklich sehr, sehr viele Gründe, warum man diese Prognose möglicherweise erhöhen sollte, wenn wirklich die US-Regierung Bitcoin als strategische Reserve einsetzt und sogar weitere kauft, dann müsste ich wirklich meine Prognose um einiges nach oben setzen. Ich denke, dass über die nächsten 3 bis 7 Jahre wirklich hier noch viel Upside besteht. Ich würde nicht unbedingt von einem 10x-Potenzial bei Bitcoin sprechen, aber wirklich halt genug, dass es auch aus einer Risikorendite-Perspektive attraktiv ist. Und wenn man auf Risikorendite blickt, muss ich auch sagen, dass gerade das Risiko inzwischen wirklich deutlich geringer geworden ist. Nicht nur qualitativ gesehen, wie wir vorhin gesprochen haben, am Risiko der Regulatorik, sondern auch quantitativ gesehen. Wir hatten zum Beispiel dieses Jahr teilweise Abschnitte, da hatte Bitcoin eine niedrigere Volatilität als der Nasdaq. Und daher, ohne jetzt genau zu sagen, wird es eher ein 3 oder ein 7x über die nächsten 3 bis 7 Jahre, möchte ich einfach sagen, dass es sehr, sehr attraktiv ist, auch über Assetklassen hinweg jetzt in Bitcoin und auch in Kryptoassets mit zu kleinen Maßen zu investieren.
Absolut. Und das natürlich auch nochmal aus der Sicht, ich sag mal, von Korrelationen jetzt zu anderen Assets. Es zeigt sich einfach, dass ein Portfolio insgesamt viel, viel besser und stabiler wird, wenn man zumindest einen kleinen Anteil davon in Bitcoin und relevanten anderen Kryptoassets an der Stelle angelegt hat. Und gerade auch in, ich sag mal, dieser Welt von geopolitischer Unsicherheit und Komplexität an der Stelle, hat man, glaube ich, noch einen weiteren sehr, sehr guten Grund, warum die Kryptoanlagequote im eigenen Portfolio definitiv nicht null sein sollte, sondern irgendwo zwischen null und gar nicht ganz so wenig liegen sollte aus unserer Sicht.
Da sind wir auch schon bei eurem Global Crypto Leaders Fonds angekommen. Da gibt's gleich noch ein wichtiges und spannendes Update dazu. Vorher lasst uns mal kurz zurückblicken. Wie war die Entwicklung im zweiten Quartal? Was waren die Highlights? Was waren die Herausforderungen für euch?
Ja, also die Entwicklung im zweiten Quartal war für unseren BitGlobal Crypto Leaders wirklich sehr erfreulich. Und das, obwohl wir ein sehr herausforderndes Marktumfeld hatten. Also obwohl Aktienmärkte im zweiten Quartal neue Höchststände erreicht hatten, hat Bitcoin nach einem sehr guten ersten Quartal erstmal eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Unsere Fonds konnten, obwohl Bitcoin ca. 12% verloren hatte, im zweiten Quartal wirklich zweistellige positiven Renditen erwirtschaften. Das lag daran, dass wir in Sachen Sektorallokation richtig lagen, aber das lag auch an dem Erfolg einzelner Einzeltitel. Ohne jetzt Einzeltitel hervorzuheben, möchte ich gerne auf ein bestimmtes Thema eingehen, was im zweiten Quartal wirklich besonders relevant geworden ist, und zwar das Thema Colocation in Datencentern. Bitcoin-Miners zum Beispiel kann man ja verstehen als Betreiber von High-Performance-Compute-Datencentern. Es werden enorme Mengen an Strom konsumiert, um letztendlich Rechenleistungen zur Verfügung zu stellen. Rechenleistungen im Bitcoin-Mining eben für die ASICs, die Maschinen, die dort die SHA-256-Hashing-Algorithmen von Bitcoin Proof-of-Work durchführen, um eben das Bitcoin-Netzwerk zu validieren und Bitcoins als Entlohnung zu halten. Aber diese Rechenkapazitäten und auch die Stromkapazitäten können auch genutzt werden, um andere Arten von Maschinen zu betreiben. Zum Beispiel NVIDIAs GPUs der aktuellen H100-Generation oder auch der zukünftigen Blackwell-Generation, weil auch diese natürlich einen sehr, sehr großen Hunger nach Stromressourcen haben. NVIDIA wird zum Beispiel über die nächsten Jahre wahrscheinlich eine Produktionsrate von 4 Millionen GPUs pro Jahr erreichen. 4 Millionen GPUs benötigen 5 Gigawatt an Strom. Momentan verbrauchen alle Rechenzentren global ca. 50 Gigawatt, also wird in einem Jahr NVIDIA so viel zusätzlichen Strom benötigen wie hier 10% der aktuellen Kapazitäten. Und diesen Mangel an Strom, dieses Bottleneck, das haben jetzt über die letzten Monate verschiedenste Player anerkannt. Es wurde im zweiten Quartal zum Beispiel ein Deal von CoreWeave, dem größten GPU-Cloud-Betreiber, der momentan mit 19 Milliarden bewertet ist in privaten Märkten, und einem Unternehmen namens Core Scientific angekündigt. Und Core Scientific ist in diesem Fall letztendlich der Colocation-Betreiber, der Strom- und Rechenkapazitäten bereitstellt, um die GPUs von CoreWeave in deren Datencentern zu hosten. Die werden da drin gehostet, die werden mit Internet connected, die werden mit Strom versorgt, die werden gekühlt, gewartet, für all diese Leistungen bekommt ein Core Scientific letztendlich in mehreren Milliarden Höhe über die nächsten 12 Jahre Umsätze mit 80% plus EBITDA-Margen, was einfach äußerst attraktiv ist. Dabei wird die Investitionssumme, die dafür benötigt wurde, sogar vorgestreckt. Und das zeigt halt einfach aus, dass die Datencenter- und Stromkapazitäten, die alle Bitcoin-Miners wirklich in Hunderten von Megawatt-Schritten oder teilweise sogar in Gigawatt-Schritten haben, wirklich hier eine neue Optionalität erhalten haben. Und das wiederum hat jetzt auch eine neue Gruppe an Investoren angezogen. Ich selber war letzte Woche in New York zu einem Investorentag unterwegs und danach auch in Nashville zur jährlichen Bitcoin-Konferenz. Und das Interessante daran war, bei den Gruppengesprächen mit auch anderen Investoren waren ca. 80-90% der Investoren bei den Gesprächen mit dem Bitcoin-Mining-Unternehmen überhaupt nicht an Bitcoin-Mining interessiert. Die hätten den Bitcoin-Mining-Aktivitäten einen Wert von null zugeschrieben und haben nur mit diesen Unternehmen gesprochen und teilweise die Aktien der Unternehmen gekauft, weil diese die Optionalität deren Assets so attraktiv ansehen. Und das zeigt halt einfach, dass momentan diese Trend einen weiteren Rückenwind gibt und auch die Bewertung dieser Unternehmen helfen könnte, was uns natürlich im Portfolio hilft.
Jan, siehst du auch die Energiegewinnung als das große Trendthema im Kryptomarkt?
Also Energiegewinnung ist, glaube ich, für viele Märkte inzwischen sehr, sehr relevant. Also es ist irgendwie klar geworden, es gibt dort enorme Bottlenecks teilweise und einfach natürlich vor allem getrieben von der Nachfrage nach weiterer Rechenleistung insgesamt. Und ja, und jetzt muss man einfach sagen, jeder, der sich diese Energie Assets frühzeitig gesichert hat, und dazu gehören eben viele der Bitcoin-Miner und gerade auch einige, die wir im Portfolio hatten, profitiert natürlich an dieser Stelle sowohl von den langfristigen günstigen Verträgen, die sie bereits abgeschlossen haben, als auch von dem Equipment, was bereits vorhanden ist, weil es teilweise dort einfach, ich sag mal nicht eben, du kannst eben bestellen und das wird dir morgen geliefert, sondern es gibt dort einfach irgendwo Bestellzeiträume vielleicht von, du bestellst heute und bekommst in 2 Jahren dein Equipment. Das ist natürlich, ich sag mal, extrem positiv an der Stelle zu sehen. Ich glaube, insgesamt muss man sagen, im Energiemarkt ändert sich gerade so viel, auch insbesondere dadurch, weil Solarstrom einfach so wettbewerbsfähig geworden ist, dass die ganzen Stromnetze sich verändern müssen, um mit diesen viel stärker schwankenden Renewable-Energieträgern, sei es jetzt Wind, sei es eben Solar, umgehen müssen. Und das für sich selber gesprochen ist auch nochmal eine sehr, sehr spannende Investment-Opportunity in den nächsten Jahren.
Da werden wir weiter drauf blicken. Kommen wir jetzt aber zu dem Update, was wir gerade schon angekündigt haben. Und zwar im Global Crypto Leaders Fonds dürft ihr jetzt mehr Crypto-Assets halten, da hat sich die Quote erhöht und gleichzeitig sinkt aber die Risikoklassifizierung von 7 auf 6. Jan, jetzt heißt es immer, Krypto ist so riskant. Wie passt das dann zusammen?
Also ich würde das an der Stelle jetzt gar nicht, ich sag mal, überbewerten, aber es ist ein kleiner, positiver, regulatorischer Schritt, eben auch aus Deutschland an der Stelle. Es ist auf jeden Fall im Sinne unserer Anleger, dass wir dort künftig flexibler sein können in unseren Anlageentscheidungen. Jetzt muss man sagen, gerade ich sag mal im letzten Quartal konnten natürlich unsere Anleger stark davon profitieren, dass wir eben beispielsweise mit Crypto-Equities wie Bitcoin-Minern sehr positive Performance erzielen konnten. Und das können wir auch in Zukunft. Wir erhalten aber mehr Flexibilität, in welche Assets wir künftig im BitGlobal Crypto Leaders investiert sein wollen. Das ist erstmal grundsätzlich sehr, sehr positiv zu sehen. Und genau, und ansonsten muss man einfach sagen, auch die Volatilität dort hat sich verringert. Und ja, insofern gerade natürlich auch im Hinblick darauf, dass eine Beimischung in Aktienportfolios oder in allgemeine Portfolios insgesamt, wenn sie in nicht allzu großer Dosierung erfolgt, insgesamt eher risikomindernd zu sehen ist, aus der Sicht einfach einer insgesamt verringerten Portfolio-Volatilität. Ja, kann man natürlich sagen, das sind alles Schritte in die richtige Richtung und natürlich Schritte, über die wir uns dort auch gefreut haben und die unseren Fonds natürlich an der Stelle auch zugutekommen.
Ändert sich dadurch irgendwas an eurer Strategie oder für die Anleger insgesamt?
An der Strategie bzw. unserem Approach ändert sich daran nichts, aber es ändert einfach die Flexibilität und den Spielraum, den ich als Portfolio-Manager habe. Also wir mögen es natürlich beim aktiven Management viel Spielraum zu haben, damit dann unsere besten Ideen auch mehr Gewicht im Portfolio dann halt bekommen. Und wenn wir dort eben jetzt die Möglichkeit haben, auf der Kryptoseite etwas flexibler zu agieren, dann sollte es langfristig unseren Anleger dann auch helfen.
Und es gibt sogar noch ein Update, denn der Fonds wird noch internationaler. Welches Land darf sich denn freuen, Jan?
Genau, es ist jetzt nichts Exotisches, aber auch unsere Schweizer Zuhörer können jetzt in den Global Crypto Leaders Fonds investieren an der Stelle. Und genau, das freut uns natürlich. Und genau, insofern, da gibt's, ich sag mal, immer wieder Fortschritte in kleinerer Natur. Das wird hoffentlich nicht das letzte Land an der Stelle bleiben.
Dann haben wir doch eine gute Nachricht für einige Zuhörer noch hier zum Abschluss. Dankeschön, Jan und Ha, für eure Einschätzungen.
Danke dir.
Sehr gerne. Bis bald.
Und liebe Zuhörer, gibt's Anmerkungen, gibt's Feedback, gibt's Fragen, dann meldet euch gerne entweder per E-Mail an beckers-betz@financeforward.com. Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Oder ihr kommentiert die Folgen, dann bewertet uns bitte auch gleich. Gebt uns 5 Sterne, das hilft uns auch sehr. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion sowie die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.